Backstage. Herzlich willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und heute spreche ich mit der Liedermacherin Lena Lehmann aus Leipzig. Lena blickt auf über 20 Jahre Bühnenerfahrung zurück. Außerdem engagiert sie sich im Vorstand des Leipziger Liederszene e.V. Ihr aktuelles Projekt Blumen und Brot ist ein Konzertprogramm mit Liedern und Gedichten aus der Shoah. Die Idee zu diesem Projekt ist Lena nach einem Besuch der Gedenkstätte Auschwitz gekommen. Über ein Jahr der Planung, Recherche, des Arrangierens und der intensiven Auseinandersetzung mit der Shoah, mit jüdischer Kultur und Musik sind in dieses Konzertprogramm geflossen.
Hallo Lena.
Hallo Leni.
Das klingt gut.
Ja, finde ich auch.
Ja, schön, dass du hier bist. Ich freue mich.
Ich freue mich auch.
Wir fangen einfach mal vorne an, habe ich gedacht, weil wir werden natürlich gleich vor allem über dein neues Projekt sprechen, dein aktuelles Projekt, wo ja jetzt auch schon über ein Jahr Arbeit reingeflossen ist. Aber vielleicht erstmal so ein bisschen zu dir und deinem Hintergrund. Wie waren denn deine musikalischen Anfänge? Ich glaube, du hast viel als Kind schon in Chören gesungen, gell?
Ja, total. Also ich kann mich eigentlich nicht an eine Zeit ohne Musik erinnern. Die ist irgendwie seit meiner Geburt in meinem Leben. Meine Mama hat immer die Geschichte erzählt, dass ich schon mit 2 Jahren bei Nachbarn von uns am Klavier oder Flügel gehockt habe und ganz begeistert war. Das ist irgendwie auch schon immer mein Instrument gewesen scheinbar. Genau, und also schon seit Kindheit in Chören gesungen. Ich war viele Jahre lang im Kinderchor der Städtischen Theater Chemnitz, wo ich ursprünglich herkomme. Hab dann später auch Bandprojekte gehabt, verschiedene. Hab hier in Leipzig in verschiedenen Chören gesungen. Genau, und jetzt so seit anderthalb Jahren ungefähr, vielleicht sogar schon knapp 2 Jahren, ist der Fokus wieder sehr stark auf der Musik gerade.
Ja, ja. Du hast es aber nicht studiert, oder war das auch mal bei dir so im Kopf, dass du gesagt hast, du möchtest wirklich Profimusikerin werden oder so? Also ich meine, bist du ja trotzdem, ne? Es ist ja immer so die Frage mit diesem Profi, wolltest du auch eine Ausbildung dahingehend?
Ich habe natürlich nach dem Abi, also oder während des Abis schon viel drüber nachgedacht, ob ich das machen will oder nicht, weil es natürlich schon so ist, dass es ja schon immer meine Passion ist und irgendwie auch eine Art Berufung. Ich habe mich dagegen entschieden, zum einen aus eher pragmatischen Gründen, dass ich will dann auch mal irgendwann einen Beruf haben, in dem ich Geld verdiene. Und zum Zweiten aber auch irgendwie so ein bisschen, weil ich Angst hatte davor, dass mir so eine Professionalisierung ein bisschen den Spaß dran verderben könnte auch. Und ich muss sagen, ich bin da auch ganz froh drüber in gewisser Hinsicht, denke ich, weil ich glaube, dass das tatsächlich eine große Gefahr gewesen wäre, dass das wirklich passiert. Weil ein Studium ist natürlich sehr verkopft und man geht da sehr verkopft dran. Und ich bin jemand, der gerade an Musik, auch an Sprachen tatsächlich, aber gerade an Musik auch sehr, sehr intuitiv rangeht. Natürlich, ein gewisses Grundlagenwissen ist gut, ist super, wenn man Noten lesen kann, wenn man weiß, wie so bestimmte Dinge funktionieren, Harmonien funktionieren, was auch immer. Aber ich gehe halt schon ganz gerne dann auch mal drüber hinaus und teste halt auch Grenzen aus, ne? Und mache halt auch Dinge, die jetzt gerade nicht erwartbar sind. So. Und spiele halt gerne auch ein bisschen rum. Und ich mag auch tatsächlich selber mittlerweile wirklich Musik am liebsten, die irgendwie überraschend ist und nicht so glatt gebügelt und nicht so vorhersehbar irgendwie, mal von den textlichen Inhalten ganz abgesehen. Also ich weiß es natürlich nicht, ich kann es nicht wirklich einschätzen, weil ich es eben nie gemacht habe, aber ich kann mir gut vorstellen, dass so ein Studium da mir vielleicht tatsächlich so ein bisschen dieses Spielerische auch genommen hätte und dieses Spaßige dran. Weil ich merke schon auch in anderen Bereichen, wenn ich mich dann halt damit auseinandersetzen muss und da so ein gewisser Druck und Zwang dahinter steckt, dann komme ich auch schnell an Punkte, wo es mir dann irgendwie nicht mehr so richtig viel Freude bereitet. Und ich möchte gerade bei der Musik gerne die Freude daran behalten, weil das absolut das ist, was mich ja auch antreibt, das zu machen.
Das spricht mir gerade voll aus der Seele, weil ganz aktuell befasse ich mich mit dem Problem. Ich bin ja freie Schauspielerin und Theaterautorin und es gibt verschiedenste Förderprogramme für die freie Szene. Ist auch alles sehr toll. Ich bin in Rheinland-Pfalz, da gibt es ganz, ganz viele tolle Sachen. So. Nur das ist auch immer mit Deadlines verbunden, ne? Also bis zu diesem Zeitpunkt muss der Antrag da sein. Und wenn der Antrag da sein muss, heißt es, du musst schon das Skript haben, wissen, worum es geht, wann willst du es auffüllen, mit wem. Der ganze Rahmen muss klar sein. Und ich merke, dass das raubt mir die Kreativität, weil ich schon beim Erstellen der Geschichte, wo es erstmal nur darum gehen soll, worum geht's, was will ich erzählen, was sind die Gefühle, ja, dass ich da schon anfange, über den Rahmen nachzudenken und denke, oh, werde ich damit fertig bis Oktober? Hm, mit wem könnte ich das zusammen machen? Und auf einmal bin ich in so einer Kopfebene. Und das ist richtig doof. Ich versuche da gerade auch für mich so eine Balance irgendwie zu finden und habe auch im letzten Jahr zum ersten Mal seit längerem mal ein Projekt völlig ohne Förderung gemacht und gedacht, oh, es ist geil.
Ja, voll.
Weil ich einfach in meinem Rhythmus arbeiten konnte.
Ja,
es war fertig, als es fertig war. Ja,
ja, voll. Also das habe ich jetzt mit meinem aktuellen Projekt tatsächlich auch gemerkt, dass das, also generell ist es so, dass ich das quasi, also ich habe einen Brotjob mit 30 Stunden die Woche, der quasi meine Lebensgrundlage finanziell absichert. So. Also das gibt mir ja total die Freiheit zu sagen, ich mache die Dinge in meinem Tempo, so wie ich es halt schaffe und wie ich Kapazitäten dafür habe, weil natürlich schränkt das ja die Kapazitäten schon ein bisschen ein, wenn man halt einen Brotjob hat. Aber dieses sich organisch Dinge entwickeln lassen ist sowas Tolles, weil dann fügt sich, finde ich, auch alles irgendwie so, wie sich's fügen soll. Und es fühlt sich dann alles irgendwie auch so richtig an. Und ich ich hatte meine Phasen, also gerade als ich dann irgendwie angefangen habe, auf Deutsch Lieder zu schreiben und dieses Liedermacherin-Ding zu machen, oder vielleicht war es auch, also das, was ich selber geschrieben habe, war teilweise ja eher so chansonmäßig. Früher noch als Frau Lehmann.
Stimmt, da wollte ich dich auch noch fragen, aber erzähl das mal fertig, ja.
Genau, und ich hatte da schon eine Phase, da ging es mir halt insgesamt auch nicht ganz so gut. Also so, also keine Ahnung, ich war mit vielen Dingen überfordert, relativ frisch noch Mutter von einem sehr kleinen Kind und noch Job, und eigentlich wollte ich nur Musik machen. Und ich hatte natürlich so diese total romantische Vorstellung von, ich mache das hauptberuflich. Und dann hatte ich tatsächlich ein halbes Jahr lang die Gelegenheit, das zu testen auf sehr sichere, also mit einem sehr großen Sicherheitsnetz, weil ich einfach eine Überbrückungsphase hatte, bis ich meine Ausbildung angefangen habe zu dem, was ich jetzt halt beruflich mache. Und habe da quasi alles das gemacht, was man so machen muss, um da hauptberuflich irgendwie unterwegs zu sein. Und habe sehr schnell festgestellt, oh, da gibt's aber ganz schön viele Sachen, die machen mich so richtig fertig und ich habe da eigentlich gar keinen Bock drauf.
Aha.
So, und das allererste, also das aller krasseste war dieses ständige Dastehen und mit beiden Armen kräftig winken, um ständig irgendwie um Aufmerksamkeit zu buhlen. Und ich fand das ganz furchtbar. Damals war Facebook halt noch total groß. Und ich fand das einfach total schlimm, irgendwie da ständig präsent sein zu müssen und ständig auch, also das und dann dieser ganze Booking-Kram. Also immer irgendwie.
Was ja auch immer bedeutet, dass man die ganze Zeit winkt, ne? Und sagt, ich würde gerne bei euch spielen, darf ich? Ja, ja.
Voll. Also genau das gleiche Prinzip. Du musst halt permanent irgendwie Klinken putzen und irgendwie hinterher sein. Und das, ich habe das, also weder hatte ich da Lust drauf, noch groß die Kapazitäten für. Es haben sich dann viele Sachen ergeben. Ich habe wirklich viele Konzerte in dem Sommer gespielt und viele Kontakte auch geknüpft. Mittlerweile habe ich verstanden, das hat aber jetzt echt eine Weile gedauert, bis ich das tatsächlich verstanden habe, richtig. Ich bin halt tatsächlich jemand, der wirklich im Live-Kontakt sozusagen richtig gut ist. Ich mag das total, mit Menschen zu sprechen und in Kontakt zu gehen und irgendwie. Man kriegt ja auch ein Gefühl für die Leute und ich habe jetzt wirklich die Erfahrung gemacht, gerade jetzt in dem aktuellen Projekt auch, dass das viel mehr bringt als 3 Posts auf Instagram.
Voll, ja.
Also, und aus der Zeit damals haben sich da, also damals schon auch so viele Dinge ergeben und Kontakte ergeben, dass ich noch die ganzen Jahre danach, in denen ich den Fokus ein bisschen, also dann eher erstmal auf der Weiterbildung hatte und so, aber trotzdem haben sich da immer noch Sachen wieder daraus ergeben, dass ich trotzdem immer mal wieder Konzerte gespielt habe. Und das war einfach, also ich habe seitdem eigentlich nicht mehr wirklich Booking gemacht, weil das, was sich daraus ergeben hat, hat mir gereicht. So.
Ja.
Wie gesagt, ich hatte jetzt auch viele Jahre lang den Fokus ein bisschen woanders. Und jetzt, wo der Fokus wieder auf der Musik ist und ich dieses Projekt mache, da knüpfe ich wieder neue Kontakte und daraus ergibt sich gerade auch wieder total viel. Also es ist einfach diese Welt von diesen virtuellen Sachen und diesem Social-Media-Dings und ich muss überall irgendwie präsent sein permanent und mir da Communities aufbauen und Follower aufbauen und so. Ich bin da mittlerweile wirklich komplett weg von auch. Ich hab irgendwie für mich beschlossen, das muss auch anders gehen.
Ja, und tut's ja anscheinend ja auch.
Es geht ja auch anders.
Genau. Man denkt ja also, irgendwie immer so, dass das alles nicht möglich ist ohne, aber es ist es halt tatsächlich, ja. Sogar einfacher, als man vielleicht befürchtet, ja.
Voll.
Das heißt, du warst erstmal solo als Frau Lehmann unterwegs, aber inzwischen nennst du dich ja wieder Lena Lehmann, oder?
Ja, genau. Also das hat zum einen so ein bisschen mit so einem gewissen Reifeprozess zu tun. Ich glaube, ich bin sowohl in meinen Liedern als auch in dem, was ich jetzt eigentlich so im Hauptfokus mache, gereift. Zum anderen ist aber auch die Situation, dass vor ein paar, also das war so kurz vor Corona, als mir das erste Mal über den Weg gelaufen ist, dass es hier in Leipzig halt noch eine andere Künstlerin gibt, die sich Frau Lehmann nennt.
Ups, ja.
Ich war aber zuerst da. Das war dann so ein bisschen schwierig. Wir wollten uns eigentlich dann auch mal zusammen, ich glaube, das war damals noch eine Band. Ich bin mir gar nicht sicher, ich verfolge das nicht so, ob es jetzt immer noch eher eine Band ist, die so heißt, oder ob sie sich so nennt als alleine Künstlerin. Da stecke ich nicht so drin. Wir wollten uns damals halt dann auch mal zusammensetzen und drüber sprechen. Und dann kam halt Corona und Lockdown.
Ja.
Und dann hat sich das so im Sande verlaufen. Und ich habe die ganzen Jahre hinterher, ist mir das so oft wieder begegnet, dass Leute irgendwie kamen und halt, bist du die Frau Lehmann oder
Ja, und
keine
dann auch
Ahnung.
In derselben Stadt, das ist ja echt blöd.
Ja, zumal ja einmal googeln hätte halt gereicht, ne? Ja, und dann habe ich halt jetzt quasi, ich glaube letztes Jahr irgendwann, habe ich dann auch gesagt so, ach komm, ich fühle mich sowieso nicht mehr so als die Frau Lehmann, die ich mal war. Ich hatte ja damals wirklich auch so eine Bühnenfigur erschaffen mit so richtig Outfit und einer bestimmten Frisur und einem bestimmten Make-up und diesem Vogel im Haar und so. Das bin ich alles nicht mehr. Ich habe das halt total abgelegt und bin, wie gesagt, da jetzt auch irgendwie in vielerlei Hinsicht gereift. Und dann ist das jetzt auch okay, wenn auch mein Name ein bisschen erwachsener in Anführungsstrichen ist.
Und, ja, oder näher an dir dran, ne? Also nicht
genau,
so Kunstfigur
das auch.
Dann, ja. Gibt es das Duo noch, was du 2017, glaube ich, gegründet hattest, das Klanggedanken?
Ja, offiziell gibt es uns noch. Die Jenny ist eine wirklich sehr, sehr enge Freundin von mir. Wir wohnen auch nicht weit auseinander weg und wir sehen uns sehr regelmäßig. Aber es momentan pausieren wir einfach aus privaten Gründen.
Okay.
Wir gucken, ob es irgendwann wieder startet oder wenn sich was ergibt, dass wir mal wieder irgendwie das eine oder andere Konzert spielen. Und eigentlich wollen wir auch wirklich, wirklich gerne mal unser Programm aufnehmen auf CD, dass wir das irgendwie, weil es wäre schade drum, wenn das... Wir hatten da schon irgendwie, glaube ich, echt tolle Sachen am Start. Und es wäre so schade, wenn das irgendwie so in der Schublade verschwindet. Müssen wir schauen. Kommt Zeit, kommt Rat.
Es gibt einige schöne YouTube-Videos von euch, die habe ich mir angeschaut. Also sehr schön. Was hast denn du jetzt schon alles veröffentlicht? Also wie viel gibt es denn von dir zu hören und auf welchen Plattformen und so? Oder hast du Vinyl? Das haben ja jetzt alle Vinyl.
Ja, tatsächlich habe ich... Also ich hatte mal ganz, ganz am Anfang, in den ersten Jahren, hatte ich mal irgendwie ein paar Lieder selber aufgenommen mit so einem Einspurrekorder und das dann so einigermaßen abmischen lassen. Ich finde diese Aufnahmen inzwischen ganz, ganz schrecklich, einfach qualitativ.
Schlecht gealtert, ja, okay.
Aber das Problem war einfach für mich immer so ein bisschen, ich hatte halt nie wirklich Geld dafür, mich da irgendwie in ein Studio zu setzen und dann wirklich ein Album aufzunehmen. Genau, und jetzt ist es halt so, dass ich irgendwie das Gefühl habe, also ich mache jetzt gerade ja ganz andere Sachen. Ich habe auch für mich selber gerade so ein bisschen dieses, ich schreibe Lieder und will die einem Publikum zur Verfügung stellen oder Konzerte damit spielen. Das habe ich so ein bisschen für mich selber durchgespielt inzwischen. Mein Fokus liegt ja gerade so ein bisschen woanders. Und ich bin noch so ein bisschen hin und her gerissen zwischen... Ich würde es schon gern nochmal professionell aufnehmen, damit es halt nicht vergessen wird oder nicht so komplett weg ist. Auf der anderen Seite fühle ich es aber gerade auch nicht mehr so wirklich. Deswegen, es gibt halt tatsächlich, ich glaube, SoundCloud ist noch so das, wo am meisten von mir rumschwirrt. Da gibt es noch so ältere Aufnahmen, Live-Mitschnitte und halt auch mein, also ich habe noch so ein kleines Demo-Album gemacht mit 4 Liedern. Einfach damit ich halt doch mal was habe, wenn ich irgendwie Bock habe, irgendwo mich ja boogingmäßig zu betätigen. Ja, aber viel mehr als das und diese paar ollen YouTube-Videos gibt es leider tatsächlich nicht. Und ob es da mehr geben wird, ist sehr fraglich gerade tatsächlich. Ja, okay. Es ist ja eh gerade ganz schwierig in der Kulturbranche und in der Musikbranche. Also ich meine, selbst wirklich renommierte KünstlerInnen kriegen kaum noch ihre Konzerte voll und kriegen kaum irgendwie Tonträger verkauft und so. Also was will ich da noch eine CD irgendwie auf den Markt werfen oder noch ein Album irgendwo in irgendeinen Stream setzen? Ja. Weiß ich nicht. Ich habe da vielleicht auch so ein bisschen so eine Sattheit erreicht von diesem ganzen neumodischen Sachen.
Ja, und dieses Hamsterrad auch, oder? Weil immer wenn ja was veröffentlicht ist, geht es ja eigentlich schon wieder drum, was als nächstes kommt. Also man kann ja gar nicht einfach mal stehen bleiben und sagen, so, das habe ich jetzt gemacht.
Genau, ja, das kommt ja auch noch dazu. Also ich sehe das ja bei ganz vielen KollegInnen von mir, dass die ja, also da ist es ja wirklich so, genau dieses, ich schreibe Lieder, ich nehme die alle auf, ich mache ein Album, dann gehe ich damit auf Tour und dann sitze ich im Prinzip schon fast wieder am neuen Album. Also ich habe natürlich den Luxus, dass ich halt nicht davon leben muss. Ne? Das muss man auch ganz klar sagen, das ist halt eine super privilegierte Position und ich kann halt genau das machen, wonach mir gerade der Sinn steht und wo gerade mein Herz schlägt. Und das sind tatsächlich gerade nicht so meine eigenen Lieder.
Ja, okay. Ich würde sehr gerne noch den Verein Leipziger Liederszene benennen, weil ich da auch gleich mehrere Namen gelesen habe, die ich kenne, weil die Menschen teilweise hier auch schon zu Gast waren. Das Kernteam, sagt das Internet, besteht aus Paula Linke, Mascha Potempa, Maria Schüritz und Lena Lehmann. Und genau. Paula und Maria waren beide schon mal hier zu Gast. Mir fehlt also noch eine. Erzähl doch gerne mal, also was seid ihr für ein Verein, was macht ihr?
Wir sind quasi ein Verein, der sich dem Zweck verschrieben hat, die Leipziger Liederszene so ein bisschen zusammenzuhalten und schöne Sachen zu machen im Bereich von Liedermacher-Sachen sozusagen. Wobei das natürlich irgendwie im weitesten Sinne zu verstehen ist. Unsere Mitglieder sind sehr, sehr vielfältig, machen ganz vielfältige Projekte. Wir werden Gott sei Dank, und da geht auch ein großer Dank raus, vom Kulturamt der Stadt Leipzig gefördert jedes Jahr bis jetzt und können dadurch halt wirklich auch schöne Sachen machen. Wir haben zum Beispiel schon ein bisschen etabliertere Formate wie den Leipziger Liederladen, den die Paula betreut vor allem. Also der Leipziger Liederladen wird moderiert von Robert Weinkauf und Judith von Hiller und die laden sich jedes Mal Gäste ein, quasi einen Gast oder eine Gästin aus der jüngeren Generation der Liederleute hier in Leipzig und dann noch jemanden, der quasi so in den 80ern hier aktiv war, weil quasi in den 80er Jahren vor allem hatte Leipzig eine sehr, sehr, sehr krass lebendige und aktive Liedermacherszene auch und da gibt's natürlich immer noch einige, die da auch aktiv was machen. Mhm. Oder manchmal auch nur für den Liederladen nochmal kommen und dort spielen. Das gab es auch schon. Das ist ein sehr, sehr schönes Format, weil das so ein bisschen generationsübergreifend ist. Da ist eigentlich auch immer Publikum da, Älteres und auch Jüngeres. Also es gibt quasi auch da wieder großes Interesse aus allen Generationen so ein bisschen. Und das ist so mit, wie gesagt, eins unserer etabliertesten Formate. Dann Mascha macht zum Beispiel sehr, sehr viel im Flinter-Bereich. Das ist so ihr Thema. Also sie macht so eine Flinter-Liederbühne, wo sie tatsächlich auch bekanntere Personen einlädt, die dann über ihre Erfahrungen als Flinter-Person im Musikbusiness auch sprechen und eben Lieder spielen. Und dann hat sie noch so einen Flinterhafen. Das ist quasi wie so ein Safe Space für Flinter-Personen, die irgendwie schreiben, sich präsentieren wollen, sich austauschen wollen. Es gibt manchmal auch Themen, unter denen der Abend dann steht. Zum Beispiel gibt es jetzt im April einen Flinterhafen, der dann unter dem Thema weibliche Wut steht, was ich sehr, sehr spannend finde auch. Genau, auch eine sehr, sehr schöne Sache. Und auch da, ich glaube, Mascha würde da, glaube ich, auch gerne noch mehr machen. Ist immer noch so ein bisschen die eine Frage der Finanzierung tatsächlich. Und ich bin ja eher jetzt eben im Bereich so jüdische Kulturmusik unterwegs mit meinem Projekt und da wird sicherlich auch noch einiges dazukommen oder passieren in den nächsten Jahren. Und dann haben wir jetzt noch so ein paar kleinere Formate, die auch sehr, sehr schön sind. Also es gibt einige Leute bei uns im Verein, die sehr engagiert sind, die zum Beispiel auch sich eher in Richtung internationaler kultureller Austausch engagieren. Das ist zum Beispiel Lindenklang heißt das Projekt. Die machen so Sessions, da kann man hinkommen und man lernt gemeinsam Lieder aus verschiedenen Ländern, die die Menschen mitbringen, die dorthin kommen, nach Gehör. Und dann gibt es quasi etliche Sessions, wo man das übt. Und dann machen sie zum Abschluss, gibt es dann ein Abschlusskonzert mit allen zusammen. Das finde ich auch ein ganz, ganz großartiges Projekt.
Ihr seid echt engagiert. Wie groß ist euer Verein?
Wir sind jetzt, glaube ich, so um die 30 Mitglieder.
Ach, so klein. Okay, ich hatte jetzt gedacht, ja. So 100. Krass, okay. Nee.
Also wir sind natürlich, wir möchten natürlich uns stetig vergrößern. Das ist natürlich für uns irgendwie, Leipzig ist eine große Stadt und hat eine nach wie vor sehr rege Szene. Und wir möchten uns da gerne noch ein bisschen weiter bekannt machen und freuen uns über jede Person, die zu uns kommt und sagt, ey, ihr macht coole Sachen, ich hätte Lust, hier Mitglied zu werden. Mhm. Wir bieten natürlich auch immer die Möglichkeit, quasi als Verein, als Kooperationspartner sozusagen dazustehen. Und wenn Leute kommen und sagen, ey, ich habe Bock, hier ein Projekt zu machen, ich habe die und die Idee, ich würde gern Fördermittel beantragen zum Beispiel, kann ich das halt über den Verein machen? Sagen wir, na klar, kein Ding, ja, machen wir. Cool. Mhm. Da unterstützen wir dich auf jeden Fall dabei. Also das ist so ein bisschen das. Und wir versuchen halt schon auch, ja, so ein bisschen Netzwerkinitiator auch zu sein, ne? Also wir haben schon auch Veranstaltungen oder Formate, die dann eben so als Netzwerkplattformen sozusagen dienen. Zum einen natürlich wirklich mit diesem Netzwerkcharakter auch oder mit dieser Intention, dass man sich da trifft und austauscht und miteinander in Kontakt kommt und vielleicht dabei wieder auch neue Ideen entstehen und neue Verbindungen entstehen. Und zum anderen auf jeden Fall auch Weiterbildungszwecke. Also wir machen schon auch Sachen halt so ein bisschen, die so ein bisschen Workshop-Format haben, wo wir eben dann auch so Wissen weitergeben, Know-how weitergeben, was wir halt angesammelt haben. Also gerade mit Leuten wie Maria oder Paula oder Mascha haben wir halt ja definitiv Menschen, die schon sehr, sehr lange in diesem Business unterwegs sind und da verschiedene, also wirklich sehr, sehr viel an verschiedenen Inputs und an verschiedenen Skills halt auch liefern können und das dann halt weitergeben können. Genau.
Seit wann bist du da jetzt so engagiert?
Ich bin Anfang letzten Jahres, also Anfang 2024, nee, 2025 war es, wir haben ja schon 26.
Ja.
Anfang 2025 bin ich in den Verein beigetreten und quasi direkt in den Vorstand rein.
Wow.
Das war ein bisschen, also es war eine sehr zähe Mitgliederversammlung und ich hatte einfach dann auch irgendwie, dachte ich, na komm, ach, was soll's? Ich habe noch irgendwie. Halt.
Ja, okay.
Genau. Und ich merke aber, mir macht das wirklich Spaß. Ich find's wirklich cool, mich da zu engagieren und ja, da auch ein bisschen was auf die Beine zu stellen, ne? Vielleicht auch eigene Ideen eben da reinzubringen und das halt mit voranzutreiben, dass wir diesen Verein halt auch irgendwie auf vielleicht auch strukturell noch ein bisschen sicherere Füße bekommen. Mhm. Das halt nicht nur davon lebt, dass Leute Projekte machen, sondern auch davon, dass eben da Leute da sind, die das im Hintergrund auch ein bisschen alles managen und gut zusammenhalten und das.
Ja.
Ja.
Ja, toll, dass es so Vereine gibt. Also, ja.
Ja.
Total wichtig.
Ist natürlich immer ein bisschen schade, dass das halt immer alles, also solche Sachen halt immer so ehrenamtlich laufen müssen, ne?
Ja, voll. Mhm. Ja.
Wäre natürlich schon irgendwie schön, gerade auch für die Leute bei uns, die das halt hauptberuflich machen, wenn es dafür. Mhm. Also dieses Musikerdasein sozusagen auch hauptberuflich machen, das wäre es natürlich schon schön, wenn die irgendwie in irgendeiner Form dafür auch ein bisschen was bekommen würden finanziell, weil das natürlich schon phasenweise schon jetzt auch nicht ganz wenig Arbeit ist.
Ja, und ihr ja auch eine Expertise mitbringt. Das sind ihr ja nicht irgendwelche Leute, die jetzt einfach sagen, oh, mal ein bisschen Musik, sondern ne, das hat ja schon Hand und Fuß und ihr bringt ja ganz, ganz viel mit. Also eigentlich, ja, wäre das schon ein Job für sich.
Mhm. Ja, definitiv.
Dann kommen wir doch jetzt mal zu Blumen und Brot. Du arbeitest seit über einem Jahr an einem Konzertprogramm mit Liedern und Gedichten aus der Shoah und das hat seine Premiere, also die Bühnenpremiere, wir sagen das ja auch nochmal dazu, ne? Es geht um live. am 29. April 2026 in Leipzig im Museum für Völkerkunde. Das wird schon vorbei sein, wenn ihr diesen Podcast hört. Für uns liegt das noch in der Zukunft, deswegen können wir noch nicht über die Premiere sprechen, als wäre sie passiert. Aber vor allem erzähl du doch mal, wie kam es zu diesem Projekt? Was ist das für ein Projekt?
Genau, also der Auslöser war so ein bisschen, dass ich im Sommer 2024 mit meiner Familie in Polen im Urlaub war. Und als wir das geplant haben, hat mein Sohn, der war damals 12, gesagt, wenn wir nach Polen fahren, dann möchte ich nach Auschwitz.
Wow.
Also der hat sich da tatsächlich schon relativ lange für so dieses ganze Nationalsozialismus und Hitler und so interessiert und da auch etliche Dokus schon geguckt, haben wir auch zusammen halt viel geguckt und drüber gesprochen.
Mit
und
12? Das war so, ich muss mal gerade mal kurz eine Fußnote machen, weil ich erinnere mich, bei mir war das, glaube ich, in der 8., 9. Klasse stand das dann auf dem Lehrplan. Aber mit 12 ist man ja, glaube ich, in der 6. Klasse oder so, oder? Oder
7. Ja, also er ist jetzt in der 9. Klasse und jetzt haben sie es auch im Lehrplan.
Ah, ja.
Also jetzt behandeln sie das auch. Die waren jetzt auch gerade frisch in Buchenwald. Damals war er halt noch nicht, also schulisch noch nicht so weit, aber persönlich hat er sich halt sehr dafür interessiert. Also Geschichte ist eh so ein bisschen sein Steckenpferd. Genau, als wir dann da waren, war er dann schon 13. Immerhin.
Ja, aber krass, also ungewöhnlicher Wunsch, ne, für so einen jungen Menschen.
Ja, definitiv. Also ich habe halt auch im ersten Moment habe ich auch gedacht so, oh, okay, krass, bist du dir sicher?
Hm.
Aber dann dachte ich halt auch so, nee, wenn er das so explizit ausspricht und so deutlich den Wunsch äußert, wer bin ich da zu sagen, nein, machen wir nicht, ne? Also ich wollte durchaus auch gerne hin. Ich war da vorher noch nie, mich hat das auch interessiert, mein Mann sowieso auch. Und dann haben wir das gemacht und da haben wir dann auch noch, das war auch noch so ein bisschen eine kleine Fügung des Zufalls. Man kann dort verschiedene Touren buchen, die halt verschiedene Längen haben. Und dann kann man die Touren natürlich auch in unterschiedlichen Sprachen buchen, weil dort kommen halt ja einfach Menschen aus aller Welt hin. Und ich habe dann halt für den Tag, an dem wir dorthin wollten, irgendwie, weiß ich nicht, 3 Wochen vorher oder so erst drüber nachgedacht, dass ich ja vielleicht mal eine Tour buchen sollte. Und habe dann geguckt und dann war tatsächlich an dem Tag, wo wir hin wollten, nur noch eine Tour überhaupt für 3 Personen frei auf Deutsch. Und das war halt ausgerechnet dann, das habe ich aber dann erst hinterher mitbekommen, so eine Educational Tour. Also das war wirklich quasi die längste, ausführlichste Tour, die man machen kann dort.
Oh, okay.
Die geht 6 Stunden.
6 Stunden?
Ja.
Aha.
Es fühlt sich tatsächlich nicht so lange an, muss ich sagen. Also ich hatte vorher auch echt Respekt vor, aber man geht halt da quasi, also ich glaube, wir sind um 9 oder so los, dort an diesem Museum, wo man sich trifft. Und dann waren wir erst im Stammlager Auschwitz. Und dann war quasi, weiß ich nicht, gegen 11 oder so waren wir dann halt da durch und sind wieder zurück. Und dann hatten wir mal 20 Minuten Pause, um da auf Toilette zu gehen und am Snackautomaten noch einen kleinen Snack zu holen. Und dann ging es mit dem Bus rüber nach Birkenau. Und da war dann quasi der zweite Teil. Und ja, also ich kann das tatsächlich wirklich jedem nur ans Herz legen, sich das anzugucken, weil das einfach unheimlich berührend, bewegend und aber auch irgendwie sehr eindrucksvoll ist. Ich fand's halt krass, man steht da und man weiß, man kann sich's halt trotzdem nicht vorstellen, wie das gewesen sein muss. Ich habe danach natürlich, also das ist halt ja natürlich auch was man halt dann auch nicht an einem Tag verarbeitet. So, ich habe hinterher, als wir da fertig waren, man ist dann erstmal erschöpft, es war sehr heiß auch an dem Tag und dann guckt man erstmal, dass man irgendwie wieder so ein bisschen ankommt bei sich und dann auch, wir haben dann glaube ich an dem Tag auch gar nichts weiter gemacht.
Darf ich fragen, wie es dein Sohn aufgenommen hat, nachdem er es sich so gewünscht hatte? War das dann hart irgendwie für ihn? Oder?
Also ich glaube, als wir dort waren, nicht, war es okay. Also er hat die Tour wirklich auch gut mitgemacht. Bis auf die Hitze zum Schluss vor allem. Also in Birkenau hat man dann halt wirklich auch keinen Schatten mehr. Das ist alles sehr offen. Und wir haben dann schon irgendwie mit Schirmen, also wir hatten so Regenschirme dabei, versucht so ein bisschen. Er ist halt auch sehr hitzeempfindlich. Das war dann so ein bisschen, also schon ein bisschen anstrengend für ihn, glaube ich auch, einfach körperlich. Aber mental hat es, glaube ich, ein bisschen gedauert. Und dann war es aber erstmal so, dass er dann auch nach einer Weile gesagt hat, ich will mit dem Thema gerade erstmal nichts mehr zu tun haben.
Hm.
Was ja auch okay ist, ne? Ich bin auch gesagt, okay, gut, dann nimm dir die Zeit, um das erstmal zu verdauen und zu verarbeiten. Wenn du über irgendwas reden willst, dann komm gerne jederzeit.
Schön.
Aber das ist nie passiert. Und ich, wie gesagt, jetzt haben sie es in der Schule ja eh dran. Die waren jetzt auch gerade in Buchenwald. Ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass es ihn jetzt irgendwie traumatisiert hätte oder so. Ich glaube, hat er wirklich doch ganz trotzdem ganz gut weggesteckt. Also
Ja, du warst gerade bei ihr, habt dann verdaut die nächsten Tage und seid wieder angekommen bei euch. Und dann?
Genau, wir sind dann halt noch weitergefahren, ein bisschen da in die Berge nach Zakopane und haben da noch ein paar Tage verbracht und sind dann nach Hause gefahren. Und ich habe dann relativ schnell, also das Erste, was ich gemacht habe, war ein Buch zu lesen, was ich vor vielen, vielen Jahren in meinen 20ern schon mal gelesen hatte, von Erich Maria Remarque, Ein Funke Leben. Das ist quasi so der erste fiktive KZ-Roman, der international erschienen ist nach dem Krieg. Ich glaube, das war in den 50er Jahren und war auch sehr, also zumindest in Deutschland hat er sehr polarisiert. Viele fanden das sehr pietätlos, da so einen fiktiven Roman darüber zu schreiben. Ich habe tatsächlich, als ich den das erste Mal gelesen habe, habe ich den weggelegt und habe gesagt, das mache ich, den lese ich nie wieder, das geht mir zu nah. Aus irgendeinem Grund hat dieser Besuch in Auschwitz das quasi freigesetzt, dass ich gesagt habe, hey, ich muss das jetzt unbedingt nochmal lesen. Und das habe ich dann auch gemacht und es war total spannend, weil ich das ganz anders aufgenommen habe. Ich finde, dieser Roman ist wahnsinnig gut recherchiert. Das ist ja wirklich, also das spielt auch in einem fiktiven Konzentrationslager, beschreibt so die letzten Tage des Zweiten Weltkriegs vor der Befreiung. Wie er schreibt, ist halt einfach auch wirklich so, also er hat eine gewisse Distanz in seinem Schreibstil auch. Es ist nicht so emotional aufgeladen, einfach.
Bisschen nüchtern vielleicht, oder?
Bisschen nüchtern, genau. Mhm. Und das tut quasi dem Roman an sich sehr, sehr gut, finde ich, weil das halt irgendwie dadurch nochmal eine andere Eindrücklichkeit bekommt. Als ich das durch hatte, habe ich angefangen, irgendwie mir so jede Doku anzugucken zu dem Thema, die ich finden konnte.
Okay, krass.
Also das ging irgendwie los über den Eichmann-Prozess, über irgendwie, ne, also alles, was ich irgendwie auf Netflix, auf diesen ganzen Streaming-Diensten finden konnte. Arte hat tatsächlich auch einiges zu bieten, das kam dann später. Ich lese eigentlich auch fast seitdem fast nur noch Erfahrungsberichte von Überlebenden. Es gibt wirklich sehr, sehr viele, auch teilweise unfassbar tolle Bücher, die erschienen sind und sind vor allem ja in den letzten 10 Jahren ist da nochmal so ein Riesenschwung rausgekommen. Mhm. Das ist echt spannend. Ich habe mich zwischendurch sehr viel mit Anne Frank zum Beispiel auch beschäftigt und keine Ahnung, also es war wirklich sehr, also alles, was ich irgendwie, ich war wie so ein Schwamm. Ich habe so viel aufgesaugt an Informationen. Ich habe tatsächlich sogar, das mache ich nämlich sonst nicht so gerne, aber da habe ich tatsächlich auch mal ein Fachbuch gelesen über Konzentrationslager und deren Entwicklung auch, was ja auch ein sehr, sehr spannendes Thema ist, weil es gab ja quasi da auch so verschiedene Phasen. Genau, und ich habe vor allem relativ schnell ein Lied geschrieben, um irgendwie meine eigenen Eindrücke auch so ein bisschen zu verarbeiten und habe dann mit diesem Lied gewusst, ich will irgendwie was Besonderes damit machen. Ich möchte das jetzt nicht einfach nur in mein normales Konzertprogramm einbauen. Das passt für mich irgendwie nicht. Das fühlt sich nicht gut an, fühlt sich nicht richtig an. Ich möchte damit irgendwie was Eigenes machen, was Sinnstiftendes machen. Und so die erste Idee war, irgendwie so ein Konzeptalbum aufzunehmen mit so einer Handvoll Lieder. Auch ein jiddisches Lied mit dabei und irgendwie andere Lieder, die ich toll finde in dem Kontext, die irgendwie halt damit zu tun haben, teilweise übersetzt aus dem Englischen oder aus dem Jiddischen. Und ich bin aber damit dann nicht so richtig weitergekommen. Also das war dann irgendwie so, ich stand dann so Ende 2025, stand ich irgendwie so vor dieser Projektidee und dachte so, das fühlt sich irgendwie nicht so richtig stimmig an. Ich weiß gar nicht so richtig, wie ich damit anfangen soll und wo ich da anfangen soll. Und irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass das ist, was ich damit machen sollte. Und dann kam irgendwie diese Idee mit dem Konzertprogramm, weil ich dann halt auch gemerkt habe, eigentlich will ich viel mehr Lieder noch da einbauen. Und ich finde so, ich habe ja auch ganz viel Musik gehört in der Richtung und habe dann Lieder entdeckt, die mich auch so total wahnsinnig berührt haben und wo ich gedacht habe, das musste eigentlich auch noch mitspielen und das musste auch noch mitnehmen. Und dann dachte ich so, nee, also Konzertprogramm gibt mir viel mehr Freiheit und viel mehr Möglichkeit halt auch für Repertoire. Und ich kann halt auch die Geschichten dazu erzählen. Ne? Also ich kann halt wirklich mich vor Leute stellen und mit und den Leuten quasi nicht nur diese Lieder zeigen, sondern halt auch die Geschichten dazu erzählen. Und das verpufft auch nicht so wie irgendwie so ein Konzeptalbum, habe ich dann auch das Gefühl gehabt, das ist so, ne, was wir ja vorhin gerade schon hatten mit diesen CDs und Aufnahmen und Tonträgern und so, das fühlt sich so an mittlerweile dadurch, dass wir auch diese Streamingdienste haben und so, dass das verpufft einfach irgendwie.
Ja,
und
ja.
So richtig kriegt es keiner mit, gefühlt. Und das Thema war mir halt dann schon so wichtig, dass ich gesagt habe, nee, ich möchte, dass Menschen das mitbekommen. Und ich finde das total wichtig, das in die Welt hinauszutragen. Und habe auch relativ schnell gemerkt, Menschen, die nicht in dieser Bubble sind, kennen auch diese Lieder gar nicht und wissen gar nicht, wie was da teilweise auch tatsächlich in dieser furchtbaren Zeit und in diesem ganzen in dieser ganzen schrecklichen Katastrophe, was da teilweise aber eben auch Schönes entstanden ist, ne? Genau, das war dann so ein bisschen der Ausgangspunkt. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe erstmal Repertoire gesammelt und Lieder gesammelt. Und beziehungsweise eigentlich haben die mich auch oft gefunden.
Wie hast du das gemacht? Hast du auch im Internet dann irgendwie recherchiert? Also gerade bei Liedern würde es mich interessieren, ob du dann nach Noten gesucht hast oder wie hast du Lieder gefunden?
Ich habe mich tatsächlich durch unzählige Alben gehört. Auf diverse, also damals war es noch der Streamingdienst mit S. Mittlerweile bin ich davon weg. Gibt es aber auch auf anderen größeren Streamingdiensten gibt es überall halt ganz viele, also es gibt viele Compilations, die Musik aus der Zeit auch von bestimmten Orten zum Beispiel sammeln. Ja, ich glaube, es war hauptsächlich tatsächlich so, ich habe mich durch Alben, durch Compilations, durch das komplette Repertoire von KünstlerInnen und Bands gehört, die irgendwie in diesem Kontext jüdischer Musik unterwegs sind. Und das meine ich auch damit, die Lieder haben mich gefunden. Also es war halt ganz oft so, dass ich dann über irgendein Lied gestolpert bin, wo ich halt, was mich sofort irgendwie total berührt hat und wo ich halt gedacht habe, so, oh, das ist total schön, das berührt mich gerade, das spricht mich gerade an, das muss ich unbedingt selber spielen. Und dann habe ich mich mit meinen Instrumenten hingesetzt und habe angefangen halt irgendwie, meistens habe ich mir die Texte dann, genau, die habe ich mir dann meistens aus dem Internet irgendwo zusammengesucht und zusammen recherchiert, die beim Jiddischen halt die Transliteration, und habe dann so nach und nach das Repertoire zusammengebaut. Tatsächlich ging das auch relativ schnell, also ich bin dann, wenn ich in so einem Hyperfokus-Modus bin, dann
gibt es nichts anderes mehr.
Genau, gibt es außer dem, was halt sonst noch so sein muss, gibt es nichts anderes mehr. Und ich war Anfang letzten Jahres zum Beispiel ein Wochenende an der Ostsee oben, ja, 3 Tage Mädelsurlaub sozusagen auf Usedom. Und ich bin dort alleine mit dem Auto hochgefahren. Und in dieser Autofahrt war halt einfach auch eine super Gelegenheit, mich dadurch Sachen zu hören und halt auch zu überlegen, wie will ich die Sachen singen, was, ne, in welcher Tonhöhe irgendwie könnte ich mir, passt das gut zu dem Lied und
das
wie kann
wollte ich
das
nämlich jetzt noch fragen. Also wie hast du dir selbst die Lieder zu eigen gemacht? Weil es geht ja jetzt nicht nur darum, dass du das schön nachsingst, sondern das muss ja dann auch irgendwie zu Lena Lehmann passen, ne? Und zu deiner Art, Klavier zu spielen oder zu singen oder so, ja.
Genau. Ja, das ist eine schwierig zu beantwortende Frage, weil ich gerade so intuitiv an diese ganzen Sachen rangehe.
Ja, ja, okay.
Ich glaube, bei mir ist das ganz oft so, also wenn ich jetzt so auf Reisen war, das war ich letztes Jahr tatsächlich recht häufig, vor allem Anfang des Jahres, hatte ich eigentlich immer mindestens eine Ukulele dabei. Also ich habe so eine kleine Konzertukulele und dann habe ich, wobei damals hatte ich, glaube ich, nur die kleine Konzertukulele, fällt mir gerade auf, die Bariton-Ukulele habe ich mir erst später gekauft. Also ich hatte meine Ukulele dabei und habe dann erstmal so ein bisschen versucht, also die Akkorde rauszufinden. Und gerade wenn ich es auf Ukulele spiele, muss ich mich schon auch ein bisschen danach richten, was ich greifen kann. Es ist halt nicht mein Hauptinstrument.
Ja.
Ich habe tatsächlich auch sehr, sehr schnell festgestellt, deswegen habe ich mir dann auch die Bariton-Ukulele dazu geholt, damit ich nochmal ein Instrument habe, was ein bisschen wärmer klingt und ein bisschen gitarriger klingt. Und nochmal ein bisschen Abwechslung reinbringt. Ich habe sehr schnell festgestellt, ich möchte den Großteil der Lieder eigentlich gar nicht auf Klavier spielen, weil Klavier ist ein sehr dramatisches Instrument, finde ich. Gerade in so einem Kontext. Viele der Lieder sind natürlich auch in Moll geschrieben.
Das wird dann sehr schnell sehr melancholisch, ne?
Genau, und sehr schwer auch. Und ich habe eigentlich sehr schnell gedacht, so, nee, ich möchte genau das nicht. Weil davon gibt es schon auch genug, ne? Also das, ich möchte eigentlich eher versuchen, da ein bisschen Leichtigkeit auch reinzubringen. Weil die Texte und das Thema ist ja schon schwer genug. Da muss ich nicht auch noch musikalisch da total Drama draus machen. Sondern ich finde es eigentlich viel schöner und vielleicht auch fürs Publikum schöner, wenn da ein bisschen, so ein bisschen Leichtigkeit halt reinkommt. Genau, deswegen war das mit der Ukulele eigentlich total super. Und das hat sich dann mit der Zeit irgendwie so, ich weiß nicht, auch durch das Anhören verschiedener Versionen der Lieder, da kriegt man ja auch nochmal so ein bisschen Inspiration, wie würde ich das vielleicht singen, was finde ich cool, was würde ich übernehmen oder ein bisschen halt anpassen. Ich habe mich einfach total krass mit diesen Liedern beschäftigt und das ergibt sich dann irgendwann, wie man die spielen möchte.
Gibt es in dem Konzertprogramm jetzt auch eigene Lieder von dir oder nur die von, also die schon existieren in deinen Versionen?
Genau, nein, ich habe zwei eigene Lieder und ein Gedicht mit drin von mir selber. Also das eine Lied ist das, was ich direkt nach Auschwitz quasi geschrieben hatte. Das ist auch der Namensgeber des Programms. Das heißt, das Lied heißt inzwischen Blumen und Brot. Und auch das Programm heißt ja Blumen und Brot. Dann habe ich noch ein Gedicht drin. Das habe ich auch relativ kurz nach dem Lied geschrieben. Das ist quasi der Hauptperson in diesem Roman von Remarque gewidmet. Und dann habe ich noch ein Lied, das ist so ein bisschen das Abschlusslied des ganzen Konzertes. Das habe ich, das ist tatsächlich schon ein bisschen älter. Das habe ich geschrieben, als damals Russland in die Ukraine einmarschiert ist. Und irgendwie passt das aber, also da es auch dieses Kriegsthema hat, finde ich, passt das irgendwie so an den Schluss des Programms. Weil es hat auch zum Schluss eigentlich eine eher versöhnliche Botschaft.
Wow, also ich finde es beeindruckend, dass du dich einem so großen Thema annimmst, weil wo fängt man da an, wo hört man da auf, wie wird man dem gerecht, ne? Ich glaube, das war die richtige Entscheidung, dass du irgendwann gesagt hast, du fokussierst dich jetzt auf die Lieder, ne, und machst ein Konzertprogramm, weil man kann das nicht in seiner Gänze irgendwie fassen.
Ja, voll. Genau, also das, ich habe von Anfang an eigentlich dann auch oder fast von Anfang an gemerkt, dass ich bin halt Liedermacherin, ne? Ich bin Musikerin. Ich habe auch den Zugang zu dem Thema wirklich sehr über diese, eher also über die Musik natürlich total, aber auch in dem, was ich lese, halt sehr, also zum einen über eher das Literarische. Deswegen lese ich zum Beispiel auch diese Erfahrungsberichte und so. Und weniger, ich beschäftige mich halt weniger irgendwie mit Akten und Fachbüchern und so. Da gibt's auch ganz, ganz viele Leute, die das ganz wunderbar machen. Natürlich alle möglichen Leute, die irgendwie HistorikerInnen sind und in dem Bereich arbeiten, aber halt auch so Leute, die auf Social Media zum Beispiel Aufklärungsarbeit machen, wie keine Erinnerungskultur oder so, die da einen super Job machen, was das angeht. Und ich habe aber sehr schnell gemerkt, mein Zugang ist ein ganz anderer. Mein Zugang ist wirklich eher der künstlerische, der schriftstellerische, der musische. Und das gibt mir aber auch gleichzeitig irgendwie nochmal einen ganz anderen Zugang zu dem Thema, weil es halt ein sehr persönlicher auch ist. Also gerade wenn man sich mit den Liedern beschäftigt und mit den Lebensgeschichten der Menschen, die diese Lieder geschrieben haben, wenn man diese Erfahrungsberichte liest, das ist halt ja immer eine sehr persönliche Ebene, weil es um diesen einen Menschen geht und die Familie drumherum wahrscheinlich noch. Und das macht das viel fassbarer und viel greifbarer als irgendwie diese abstrakten Zahlen und Daten und Fakten.
Voll. Ja.
Ne, mit denen man ja auch in der Schule zum Beispiel ja so zugeballert wird. Es ist eine ganz andere Erfahrung, sich auf dieser Ebene mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und es gibt natürlich unfassbar, also du wühlst dich da durch und du fängst da an und du kommst halt vom Hundertsten ins Tausendste. Das ist tatsächlich so. Genau, also es gibt natürlich überall irgendwie so Themen, wo man irgendwie mal kurz drüber liest und dann denkt, oh krass, das muss ich auch nochmal genauer recherchieren. Was war denn da los? Was ist da passiert? Und ich habe tatsächlich auch im Hinterkopf immer noch ein Projekt, irgendwann mal vielleicht auch einen Podcast zu machen, wahrscheinlich, möglicherweise, über diese Bücher, die ich halt jetzt gelesen habe und noch
sehr
lesen
cool.
werde.
Ja.
Um einfach diese, also wirklich die Bücher vorzustellen und auch die Menschen halt ein bisschen vorzustellen. Und im besten Fall halt andere Menschen dazu zu bringen, sich halt auch damit auseinanderzusetzen, weil ich finde, da sind, die beschäftigen sich ja auch nicht nur in den meisten Fällen oder in vielen Fällen, nicht nur mit dem, mit der Erfahrung in Konzentrationslagern oder im Krieg, in Verstecken oder irgendwas, sondern es sind überlebende Berichte und die gehen sehr oft halt auch über das Ende des Krieges hinaus und erzählen halt von, wie haben die es geschafft, irgendwie sich wieder ein Leben aufzubauen, wo sind die hingegangen, haben die Familien gegründet. Und das finde ich zum Beispiel auch total spannend, weil es war ja nicht, das Leid war ja nicht zu Ende mit Ende des Krieges und mit der Befreiung von den Nazis. Ne?
Ja,
und aus den Lagern.
Ist richtig losgegangen. Ja.
Genau.
Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in der aktuellen Weltlage geht es mir auch so, dass ich diese ganze Thematik nicht mehr so abgetrennt empfinde, wie noch vor 20 Jahren bei mir, 20 Jahren in der Schule, weil es halt einfach Dinge gibt, die jetzt wieder passieren. Teilweise in unserem Land wieder passieren. Genauso, wie wir das schon mal hatten und wie ich das in der Schule gelernt habe. Und in der Schule dachte ich noch, das kann ja nie wieder passieren.
Ja, es wäre schön, wenn es so wäre.
Absolut.
Ich empfinde das genauso. Also das macht mir wirklich auch, ehrlich gesagt, ganz, ganz große Sorgen, zu sehen, wie Rassismus, wie Antisemitismus gerade wieder so extrem erstarkt sind. Und das nicht nur bei uns, sondern weltweit. Und wie Menschen wieder tatsächlich, ja, man kann schon fast sagen, verfolgt werden oder zumindest ja Opfer von Gewalt werden und angegriffen werden, einfach aufgrund ihrer Hautfarbe, Religion, weiß ich nicht, Behinderung, Geschlecht, name it. Man kann ja letztendlich hernehmen, was man will. Ne? Also es ist ja irgendwie in jedem Bereich gerade unfassbar schlimm. Und
ich stehe da auch total fassungslos irgendwie, weil ich das so faszinierend finde, wie wenig lang das her ist und wie wenig wir anscheinend daraus gelernt haben. Das finde ich so unfasslich, ja. Aber gut, da wollte ich jetzt nicht unbedingt zu abschweifen, weil das Tolle ist ja, dass du sowas machst. Ja, also das umso wichtiger ist es, dass wir solche Geschichten erzählen und immer wieder mahnen und immer wieder erinnern. Und was ich gerne noch fragen wollte, ist, wie kam es jetzt zu deinen Auftritten? Also zum einen machst du das ja im Museum für Völkerkunde Leipzig. Es gibt aber auch noch im Juni 26 die Jüdische Woche in Leipzig. Und da spielst du es auch noch zweimal, genau, das Programm. Also erzähl gerne nochmal. Mach Werbung.
Genau. Na, das Schöne ist, das hat mir natürlich jetzt auch ein bisschen in die Karten gespielt. Wir haben dieses Jahr tatsächlich das Tacheles-Jahr der jüdischen Kultur in Sachsen. Und das ist natürlich ja die beste Plattform, so ein Projekt zu starten.
Sehr cool.
Ich habe tatsächlich musste ich mich da auch erstmal ein bisschen reinfitzen, wie ich da reinkomme und wie das alles funktioniert. Aber es ist jetzt tatsächlich so, dass grundsätzlich alle drei Veranstaltungen in diesem Rahmen von Tacheles 2026 stattfinden. Und mit der, also genau, das erstmal grundsätzlich. Das mit dem Grassi-Museum hat sich tatsächlich irgendwie so ein bisschen aus der Jüdischen Woche Leipzig auch ergeben. Ich habe letzten Herbst eine Veranstaltung, ich war selber beim Liederladen von Paula eingeladen. Genau, das war relativ kurzfristig als Vertretung, hat Paula mich gefragt, ob ich das machen könnte. Und dann habe ich dort gespielt. Und das ist im Butterhaus in Leipzig. Und ich fand diesen Raum total toll und bin dann halt da irgendwie ins Gespräch gegangen mit den Menschen da vor Ort und habe mich dann im Anschluss daran halt beim Butterhaus nochmal gemeldet und gesagt, hier, ich habe das und das Projekt. Hättet ihr vielleicht Lust, das mit mir zusammen zu machen nächstes Jahr in der Jüdischen Woche? Weil die Jüdische Woche Leipzig findet normalerweise immer alle 2 Jahre statt. Letztes Jahr gab es eine Jüdische Woche schon, da war ich auch bei etlichen Veranstaltungen als Gast. Und habe dann halt mitbekommen, dass durch das Tacheles-Jahr außerplanmäßig 2026 wieder eine Jüdische Woche stattfindet. Und habe dann gedacht, na gut, perfekt, dann gucke ich, dass ich da irgendwie reinkomme und Veranstalter finde, die das mit mir zusammen machen. Und da war halt der Erste, den ich angesprochen habe, der Jürgen vom Butterhaus. Der war gleich total, ja, auf jeden Fall, mach mal. Wir haben auch eigentlich sehr, sehr schnell einen Termin gefunden, den 24. Juni. Und dann habe ich noch beim Pögehaus in Leipzig angefragt. Das ist im Osten von Leipzig auch so ein soziokulturelles Zentrum. Und auch die waren quasi sofort dabei. Auch da haben wir relativ schnell einen Termin gefunden, nämlich den 22. Juni. Und dann gab es quasi, das wird ja auch von der Stadt betreut und organisiert, diese Jüdische Woche Leipzig. Und dann gab es halt so ein Kick-Off-Meeting halt mit allen Veranstaltern. Und da bin ich hingegangen. Ich dachte, es kann nicht so schlecht sein, sich da mal zu zeigen. Dort war die Christina Jakob vom Krassi-Museum für Völkerkunde und hat gemeint, sie sind offen und sie haben einen Raum und da kann man schöne Sachen machen. Dann habe ich kurz mit ihr gesprochen. Wir haben quasi Kontaktdaten ausgetauscht. Dann habe ich mich bei ihr gemeldet, habe diesen Raum mir angeguckt. Und wir sind ins Gespräch gekommen und waren gleich irgendwie auch so auf einer Wellenlänge und waren beide auch, also nicht nur wegen meinem Projekt, sondern generell auch für eine Kooperation, auch ne, Leipziger Liederszene und Krassi Museum für Völkerkunde zu Leipzig, war halt gleich irgendwie so eine Offenheit da und so ein cool, lass uns zusammen Sachen machen. Und das fand ich super, super angenehm. Und super toll und habe mich da sehr drüber gefreut. Und dann haben wir halt auch relativ schnell dann diesen Termin, den 29. April, für die Bühnenpremiere klar gemacht. Und genau, und inzwischen ist es tatsächlich auch so, dass auch diese, also Maschas Flinter Bühne da eine Kooperation eingeht mit dem Krassi Museum für Völkerkunde. Also das ist quasi auf mehreren Ebenen ein wirklich wertvoller und toller Partner für mich und für uns.
Super.
Ja. Also auch da wieder einfach irgendwie zu solchen Netzwerktreffen gehen und mit Leuten reden, ist halt einfach das A und O. Und ich habe tatsächlich aber auch das Gefühl, dass gerade, also zum einen natürlich meine eigene Begeisterung für dieses Thema und für das Projekt, aber halt auch die Wichtigkeit und Dringlichkeit dieses Themas schon auch Türen öffnen, tatsächlich. Mhm. Also das Interesse ist tatsächlich an sehr, sehr vielen Stellen da, mache ich gerade die Erfahrung.
Sehr schön.
Und das gibt natürlich sehr, sehr viel Potenzial. Also ich habe da auch schon Pläne für nächstes Jahr. So ein bisschen
genau,
in der Hintertasche.
Genau, gibt's noch mehr Projekte oder mehr Ziele damit?
Definitiv. Also ich merke, dass meine Liebe zum jiddischen Lied sehr, sehr, sehr groß ist. Also in der Richtung möchte ich auf jeden Fall definitiv auch noch mehr machen in der Zukunft. Da gibt's jetzt noch nichts Konkretes, nur Ideen. Und ich bin da auch gerade dabei, eben so ein bisschen auch in Kontakte zu gehen mit anderen MusikerInnen, weil ich muss ja auch nicht immer alles alleine machen. Ich hätte auch Lust, irgendwie auch wieder mit anderen MusikerInnen zusammen was zu machen in der Richtung. Da bin ich gerade jetzt so ein bisschen dabei, da reinzugehen. Und ansonsten habe ich jetzt für mich ein bisschen gesagt, ich warte erstmal die Bühnenpremiere ab. Da werden ja dann auch, wird ja dann auch ein bisschen dokumentiert mit Fotos und Filmmitschnitten und so. Und wenn das durch ist, dann gehe ich in eine konkretere Planung für weitere Konzerte. Also ab Herbst möchte ich schon gerne auch weitere Konzerte spielen. Möglicherweise auch in Leipzig. Aber ich möchte dann eigentlich auch gerne aus Leipzig raus damit. Also ich bin jetzt gerade so ein bisschen schon im Gespräch mit Dresden. Mal gucken, was sich da ergibt. Und ich habe dann auch noch die Idee, dass ich nächstes Jahr möglicherweise versuche, eine Thüringen-Tour damit zu machen, weil ich in Thüringen etliche Kontakte habe zu Locations und auch zu Menschen, die in diesem Bereich auch unterwegs sind. Und ich denke, dass da einiges geht. Aber das ist halt alles noch so, wie gesagt, so im Ideenstadium, noch nichts Konkretes, noch nichts, das gehe ich dann so ab. Ja, Sommer, denke ich, werde ich das konkreter angehen.
Hast du Sorge vor möglichem Gegenwind oder irgendwie blöden Kommentaren? Weil gerade wenn ich jetzt Thüringen, Sachsen und dieses Thema zusammen sehe, da gibt es ein gewisses Potenzial.
Klar, das schwingt natürlich immer mit. Also gerade auch, weil ich jetzt, also ich singe seit auch jetzt fast einem Jahr im Leipziger Synagogalchor. Wir singen halt schon auch viele Konzerte in verschiedenen Locations, unter anderem auch Synagogen. Und da bekommt man natürlich schon ein bisschen mit, dass da ein bisschen ein anderer Wind weht, sage ich mal. Ne? Also da ist halt immer irgendwie mit Polizeischutz. Und in dem Bereich ist es tatsächlich ja schon auch üblich, dass man als Veranstalter mal anfragt, wie ist denn das Gefahrenpotenzial für diese Veranstaltung und eventuell dann eben auch Polizei vor Ort ist. Und das gibt einem natürlich schon erstmal ein bisschen einen anderen Vibe, so als das, was ich halt von früher als einfach Liedermacherin kenne. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich habe die Erfahrung gemacht, bisher zumindest im Live-Kontext oder im realen Leben, dass dieses Thema wirklich sehr sehr positiv oft auch aufgenommen wird. Und die Leute, die zu den Veranstaltungen kommen, sind natürlich auch Menschen, die das interessiert und die da irgendwie schon wohlgesonnen sind. Ich habe da zum Glück bisher noch keine anderen Erfahrungen gemacht. Ich hoffe, das bleibt auch so. Aber so ein bisschen die Sorge dafür ist tatsächlich auch einer der Gründe, da gibt es aber auch noch andere, warum ich dieses Thema tatsächlich momentan noch sehr aus Social Media raushalte. Weil
verstehe ich total.
Wie gesagt, genau, zum einen, ich habe wirklich nicht die Kapazitäten, mich mit sowas auseinanderzusetzen. Zum anderen natürlich auch das, was ich vorhin gesagt habe, ne, dass ich irgendwie das Gefühl habe, so richtig viel einen Effekt und einen Nutzen hat das für mich nicht. Ich bin besser darin, halt einfach Menschen selber einzuladen und dafür zu sorgen, dass es sich irgendwie rumspricht. Also ich werde es wahrscheinlich nicht komplett raushalten, aber auf ein Minimum beschränken.
Ja. Du hast eine Webseite für das Projekt Blumen und Moment. Jetzt geht meine Maus nicht, da ist sie. So, ich fange nochmal an. Du hast eine Webseite für dieses Projekt blumenundbrot.de. Da stehen auch die Termine nochmal drin. Wir sind da jetzt vorhin so schnell drüber mit April und Juni. Also gerne da nochmal reinklicken. Ich setze den Link in die Shownotes. Und was ich auch gerne noch machen kann, ist die Webseite von der Leipziger Liederszene, weil wir die ja jetzt auch ganz viel erwähnt haben und viele Veranstaltungen davon. Wer da neugierig ist, würde ich den Link einfach auch noch dazu setzen.
Ja, sehr, sehr gern. Das ist toll.
Cool.
Auf jeden Fall. Vielleicht noch ein ganz kleiner Kommentar zu der Blumen- und Brot-Webseite. Die ist nämlich tatsächlich explizit projektbegleitend angelegt. Also ich arbeite da noch dran im Moment, aber ich bringe da sozusagen die Geschichten, die ich erzähle zu den einzelnen Liedern, die ich spiele und zu den Menschen, möchte ich auf der Webseite nochmal ein bisschen detaillierter darstellen, weil im Konzert kann ich natürlich nicht so viel erzählen. Das wird ja ewig lang. Und ich möchte keine Pause machen. Das heißt, ich möchte irgendwie eine gute Stunde Konzertspielzeit nicht überschreiten. Und da ist einfach nicht so viel Zeit, so ausführlich zu erzählen. Und es wird aber ein Programmheft dazu geben, begleitend, wo die Texte mit Übersetzungen drin stehen. Und das Programmheft hat einen QR-Code und der QR-Code führt halt direkt auf die Seite, wo die Geschichten gesammelt sind. Und da kann man sich quasi, wenn man interessiert ist, nochmal durchklicken durch die einzelnen Menschen. Oder ich habe es so ein bisschen unterteilt in die Orte. Also es gibt halt Theresienstadt, es gibt Brutsch, es gibt Wilna. Und dann halt noch alles, was nach 45 war zum Beispiel. Oder halt auch alles, was jetzt nicht so in eine der Kategorien passt. Genau, und da habe ich, dann gehe ich halt nochmal ein bisschen genauer auf die Menschen ein, zeige teilweise auch nochmal zusätzliche Bilder dazu und biete einfach nochmal so ein bisschen mehr Informationen, mehr Hintergrundinformationen dazu.
Sehr cool. Ich würde jetzt meine letzte Frage stellen, ist das okay?
Na klar.
Die stelle ich immer am Ende und die ist: Was wünschst du dir?
Hui, das ist eine große Frage.
Ja.
ich wünsche mir tatsächlich, dass wir es als Menschen endlich mal schaffen, den Fokus nicht mehr auf Sachen wie Geld und Macht zu haben und Wirtschaft und weiß ich nicht, sondern uns wieder darauf zu besinnen, dass wir Menschen sind und irgendwie uns mit Empathie zu begegnen und Menschlichkeit. Das ist eigentlich mein größter Wunsch.
Da schließe ich mich uneingeschränkt an, ja. Vielen Dank, Lena, für das, was du hier erzählt hast und für dein tolles, tolles Projekt. Ich drücke dir echt alle Daumen für die Bühnenpremiere. Wie gesagt, wenn ihr das hier hört, dann war sie schon. Vielleicht findet man dazu dann auch was auf deiner Webseite. Ansonsten, wie gesagt, weitere Termine im Juni und bestimmt auch noch später.
Mit
du
Sicherheit.
Du machst ja auch sonst ganz viel Musik und bist ganz engagiert. Also deswegen, vielen, vielen Dank für deine Zeit und alles Gute.
Sehr, sehr gern. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Alles Gute dir auch.
Und vielen Dank euch, die ihr diesen Podcast gehört habt. Wenn er euch gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter. Ihr findet alle Links zu Lena Lehmann, ihrem Projekt Blumen und Brot und zum Backstage-Podcast in den Shownotes. Schaut auch gerne mal auf dem Blog vorbei, da könnt ihr Feedback hinterlassen. Oder kontaktiert mich über Mastodon, Instagram oder per E-Mail an backstagepodcast@gmx.de. Ich beschließe diese Folge mit den Worten von Margot Friedländer. Ich verstehe nicht sehr viel von Politik, aber ich sage immer, so hat es damals auch angefangen. Seid vorsichtig, macht es nicht. Respektiert Menschen, das ist doch das Wesentliche. Schaut nicht auf das, was euch trennt. Schaut auf das, was euch verbindet. Seid Menschen.